Treuer himmlischer Vater, wir sind da, weil wir dieses Feuer in unseren Herzen aufrechterhalten möchten. Wir möchten mehr von dir hören, wir möchten mehr von dir erfahren, nicht nur um mehr Wissen zu haben, sondern dass wir dich in unserem Leben einbeziehen dürfen. Wir bitten dich, Herr, unsere Herzen zu öffnen, dass du uns füttern kannst, dass du uns diese Nahrung schenkst, die wir brauchen. Wir möchten dich auch ganz besonders bitten, dass du Martin segnest, dass du ihm die Worte, die Energie schenkst, die er braucht, um dein Wort zu teilen. Und wir danken dir, Herr, weil wir wissen, dass du dieses Gebet schon erhört hast. So sei du mit uns durch den Heiligen Geist. Im Namen Jesu bitten wir dies. Amen. Nun lasse ich das Wort an Martin und wir bedanken uns schon für deinen Beitrag.
Ich finde es schön, dass es solche begabten Menschen gibt, die ihren Dienst einfach am Sabbat einsetzen. Die könnten so wie ihr da sitzen, zuhören. Sie hören und reden das gleichzeitig. Das ist eine enorme Leistung. Ich weiß, was das ist. Ich habe das auch schon gemacht. Und es erfordert sehr viel Anstrengung. Dankeschön. Dank Nummer 4. Ich habe hier die Schweizer Nationalhymne bekommen. Mit der Bitte, nicht nur das Wort Gottes offensichtlich auswendig zu lernen, sondern 4 Strophen. Ich habe mir das ganz schnell noch durchgeschaut zu dem Vorgehen. Ihr habt eine schöne Nationalhymne. Ich schaue gerade mal, ob das ein Deutscher geschrieben hat. Nein. In Österreich ist das so. Die österreichische Nationalhymne ist nach einer deutschen Melodie, ne? Oder war die deutsche nach den Österreichern? Ich will ja, gut, dass niemand da ist. Dank Nummer 5. Habe ich gesagt 4? Dank Nummer 5. Ich danke unserem Gott, dass er es überhaupt möglich macht, dass wir am Sabbat hier miteinander sein Wort studieren können. Ich finde das ein äußerst großes Vorrecht, das wir hier haben. Und für euch als interessierte Zuhörer, ich war praktisch die ganze Mittagspause mit Gesprächen, mit Aufmunterungen, mit Hinweisen beschäftigt und das hat mich gefreut, weil ich merke, ihr nehmt Anteil an dem, was ich sage. Ihr nehmt es auch nicht einfach nur so hin, was gesagt wird, sondern ihr prüft das. Und das ist auch gut so. Vielen Dank dafür. So, heute Nachmittag sollt ihr wissen, wie es ablaufen wird. Also jetzt denke ich, nehme ich mir Zeit für 3 oder 4 Punkte der 7 Gründe, warum ich selber Adventist bin. Ich kann nicht sagen, warum ihr Adventist seid, aber ich denke, vielleicht ist der eine oder andere Punkt interessant für euch. Es sind alles Punkte, davon bin ich überzeugt, die ihr kennt. Und die auch Gründe sind, warum wahrscheinlich sehr viele von euch auch Adventisten sind. Aber wir möchten einfach noch einmal über diese einzelnen Sachen nachdenken. Und ich sage ganz bewusst, das kommt von einer sehr persönlichen Seite von mir. Es erhebt also keinen Anspruch auf Vollständigkeit, erhebt keinen Anspruch, dass euch das in irgendeiner Form begeistern müsste, es sei denn, ihr seid begeistert vom Wort Gottes und teilt diese Punkte hier. Also in der ersten Dreiviertelstunde, 3 bis 4, in der nächsten Dreiviertelstunde nach einer Viertelstunde Pause, nochmal die anderen 3 bis 4, je nachdem, wie weit wir kommen. Und ab 16:15 möchten wir dann Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade jemand hat mir irgendjemand gesagt, die in Bern sind ein bisschen ruhig. Aber ich glaube, dass das anders sein wird. Also ich glaube, wir können eine Dreiviertelstunde im Gespräch sein. Mit Fragen, Antworten, Bemerkungen. Ich bin gespannt darauf. Das ist für mich immer der Teil, wo ich auch Gemeinde ein wenig mehr noch kennenlerne. Darauf freue ich mich. Okay? Jetzt wisst ihr, was euch erwartet, wenn ihr hier seid. Lasst mich noch mal ein kurzes Gebet sprechen, bevor wir anfangen. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Unser Vater im Himmel, wenn wir heute Nachmittag über Gründe nachdenken, warum wir Adventisten sind, dann soll das nicht geschehen in dem Sinne, dass wir stolz darauf sind, denn wir haben keinen einzigen Grund, stolz zu sein. Das sind alles Lehren, Verständnisse, die dich im Zentrum haben und die von dir kommen, die du uns als Gemeinde anvertraut hast, um sie bekannt zu machen. Es ist nicht unser Gut, es ist deins. Und so lass uns am Nachmittag dir dafür die Ehre geben. Und wir bitten dich, dass du im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stehst. Nicht irgendeine Lehre, nicht irgendein Mensch, sondern du allein. Danke, dass du das möglich machen wirst. Amen. Zuerst ein paar Punkte, die ich heute nicht erwähnen werde, die für mich auch gute Gründe sind, warum man Adventist sein kann. Zum Beispiel habe ich mir das so aufgeschrieben, weil alle meine besten Freunde, die sich taufen haben lassen, tatsächlich Adventisten sind. Das ist tatsächlich heute so für mich, für mein Leben. Wenn ich an meine Freunde nachdenke, bis auf einen sind eigentlich alles getaufte Adventisten. Das ist ein guter Grund, Adventist zu sein, oder? Oh, okay. Nummer zwei. Vielleicht, das trifft für mich nicht zu, aber vielleicht für manchen von euch, vielleicht weil ihr als Kind adventistischer Eltern geboren worden seid und sozusagen euer Lebensweg schon vorgegeben war. Kein guter Grund? Wer von euch hat adventistische Eltern, die vor einem schon Adventisten waren? Darf ich das mal sehen? Das sind sehr viele. Wer von euch hat keine adventistischen Eltern und ist jetzt, das sind auch viel, schön. Erste, die nennen wir dann die erste Generation Adventisten. Und die anderen nennen wir die erste Generation Adventisten. Es gibt ja keine zweiten. Ne? Na, natürlich ist das auch nicht wirklich ein Grund, ihr merkt es schon. Dritter guter Grund, weil es so berühmte Potlucks gibt. Bei uns in der Gemeinde, bei uns in Bogenhofen, gibt es Leute, von denen man vermuten könnte, dass sie kommen, weil es jeden Sabbat ein Potluck gibt, das organisiert wird. Und die dürfen auch kommen, weil die sonst keine Gemeinschaft haben. Das sind, ich denke da jetzt an ein paar, ein bisschen Sonderlinge, würden manche sagen. Die brauchen Gemeinschaft, die brauchen ein gutes Essen und das kriegen sie. Das ist auch ein guter Grund. Wird nicht der alleinige Grund bleiben bei Ihnen, davon bin ich überzeugt. Oder weil die Adventgemeinde mir Sicherheit schenkt. Ist das ein guter Grund? Als ich in Amerika studiert habe, mein Lieblingsaufenthaltsort war die Bibliothek. Und in der Bibliothek, da kommt man rein dort an Andrews und das Erste, was man sieht, ist natürlich der sogenannte Front Desk, also der Empfangstheke, und da steht dann immer einer. Und als Doktorandstudent hat man die Möglichkeit, wenn alles geschlossen ist, dann darf man da noch später hineinkommen. Und der geht dann raus und macht dir auf, das nutzt man natürlich aus, kein Mensch sonst in der Bibliothek, und da kann man richtig nochmal 1,5 Stunden reinstecken. Da gab es einen Mitkollegen, das sind immer Mitkollegen, die das machen, mit dem kam ich immer so ein bisschen ins Gespräch. Und dann sagt er mir irgendwann an diesem Abend, ich weiß das noch, sagte mir Martin, ich gehe jetzt nach South Bend, das ist so 20 Meilen weg, und ich werde Katholik. Ich denke, ich höre nicht richtig. Wie bitte? Was ist los? Er hat Kirchengeschichte studiert. Er hat seinen Magister dort gemacht, als Adventist, Familie, 2 Kinder. Du wirst was? Ich werde Katholik. Ich verstehe, warum ein Katholik Adventist wird. Das ist so irgendwie, das ist möglich. Es gibt es auch natürlich, dass ein Adventist Katholik wird. Ich weiß, es gibt es, weil der ist tatsächlich Katholik geworden. Aber seltsam ist es schon von dem, was wir als Adventisten glauben. Also habe ich ihn gefragt, warum? Warum in alles in der Welt wirst du gerade, warum nicht was anderes? Irgendein Protestant, warum nicht Adventist bleiben? Warum? Wisst ihr, was er als Antwort gegeben hat? Ich brauche Sicherheit. Sicherheit? Ja, weißt du, die katholische Kirche sagt mir, was stimmt. Der war schlau, der hat es studiert. Das stimmt, was er sagt von sich aus. Sie sagt mir, was stimmt. Und diese Sicherheit, die brauche ich. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Weil ich glaube, als Adventist ist meine Sicherheit nicht, was die Adventgemeinde sagt, sondern was in der Bibel steht. So verstehe ich das. Ich hoffe, niemand widerspricht jetzt zu sehr. Das, was da drin ist. Aber er ist nicht geblieben, weil die Adventgemeinde ihm nicht diese Sicherheit geschenkt hat, auf dem richtigen Weg zu sein. Also vielleicht ist das auch kein guter Grund, sich auf die Sicherheit zu verlassen. Ein paar wirklich gute Gründe, das waren jetzt so vorgeschobene, sind, weil ich Christi Liebe erfahren und erkannt habe, deshalb bin ich Adventist. Das ist wirklich ein guter Grund. Den führe ich jetzt auch nicht an, weil ich denke, wer Christi Liebe erfahren hat, es gibt auch Nicht-Adventisten, die christliche Liebe erfahren haben, oder? Christen, die jetzt nicht adventistischer Konfession sind. Und die berufen sich auch auf die Liebe Christi. Die Liebe Christi sollten auch Adventisten erfahren haben, bitteschön, das will ich nicht ausnehmen. Aber das ist für mich so etwas Grundlegendes für das Christentum im Allgemeinen, dass ich es jetzt nicht als besonderer Grund für mein Adventistsein anführen möchte. Oder weil ich Christus liebe, oder ganz einfach, weil ich an Gott glaube. Habe ich auch schon gehört, dass jemand sagt, ich bin Adventist, weil ich an Gott glaube. Die 7 Gründe, die jetzt kommen, das sind meine, warum ich geworden bin. Ihr müsst dazu wissen, dass ich nicht von Eltern geboren wurde, die Adventisten sind. Allerdings haben sie immer den Sabbat gehalten. Also da musste ich nicht dazukommen von der Erziehung her. Sie waren immer sabbathaltende Christen. Gehören keiner Konfession an, bis heute nicht. Manchmal ist es schwierig, in der eigenen Familie der Missionar zu sein. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das kann das Schwierigste sein. Es fällt mir persönlich viel leichter, mit anderen Leuten über den Glauben zu reden, als mit meinen Eltern oder meiner Schwiegermutter. Da sie genau wissen, was ich sagen werde schon. Und sie das vielleicht nicht hören möchten. Also, wie bin ich zur Adventgemeinde gekommen? Jetzt fangen wir an. 7 Gründe. Nummer 1, und ich möchte es mit Gott als Zentrum verstanden wissen. Gott ist der Schaffende. Ihr hört natürlich schon, um was es da geht. Gott ist der Schöpfer. Deswegen bin ich Adventist. Ein Grund. Weil ich glaube, ich habe das hier so formuliert für mich, weil ich glaube, dass Gott die Welt erschaffen hat, in der ich als Person von ihm gewollt nach all der angerichteten Zerstörung lebe und dass er die Welt erschaffen wird, in der er möchte, dass ich lebe für alle Ewigkeit. Deshalb bin ich Adventist. Das ist jetzt ein Punkt, der in den... Ich glaube, ich kann das machen bei euch. Der in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr so einfach ist bei uns in der Gemeinde. Zu glauben, dass Gott der Schöpfer ist, ja, das ist leicht. Glaubt jeder Adventist, denke ich, zumindest. Aber die Schöpfung ist etwas, was angegriffen wird. Das müssen wir einfach so erkennen. Die 100 und wie viele Jahre? Seit 1859, die 154 Jahre sind nicht an uns vorübergegangen. Ihr wisst, von was ich spreche, oder? 1859 ist ein Buch erschienen, das in der naturwissenschaftlichen Welt einen Siegeszug gehalten hat. Origin of Species. Ist gleich im nächsten Jahr in Deutsch übersetzt worden und Am ersten Tag bereits war dieses Buch ausverkauft. 2000 Auflage, ersten Tag, weg.
Das ist toll, wenn man ein Buch rausbringt, dann weiß man so, da muss man schon gut sein, damit es funktioniert. Ne?
Diese Evolutionstheorie, die nicht nur Charles Darwin als erster, da gab es schon einige davor, aber die er in das Leben für uns als moderne Menschen hineingesetzt hat, hat sehr viele begeistert.
Und ich hoffe, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sage, dass auch mancher adventistische Christ mit so einer Theorie zumindest liebäugelt,
weil sie einige Dinge anscheinend besser erklären kann als das herkömmliche Bild einer Sechstageschöpfung vor wenigen tausend Jahren. Aber als Adventist ist mir die Schöpfung wichtig. Und zwar deshalb, weil sie in Offenbarung 14 verankert ist. Also wenn ihr eure Bibeln hier dabei habt, dann bitte natürlich Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Wir werden da in diesen Versen ein bisschen länger als bleiben, auch bei den anderen Punkten. Das sind die Verse, die ja auch etwas ausdrücken über unsere Gemeinde und unsere Botschaft. Wir glauben ja, dass wir die drei Engelsbotschaften verkündigen wollen. Und die drei Engelsbotschaften sind für viele Adventisten natürlich im Zentralen die erste. Die erste ist wahrscheinlich die bekannteste. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und jetzt kommt's und betet den an, der gemacht hat. Betet den Schöpfer an. Der hat gemacht Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Also hier, ich werde noch ein bisschen drauf kommen, wie man das zeitlich einordnen soll, aber lasst es einfach mal stehen. Zu der letzten Zeit ist das die Botschaft, die Gott einer Welt verkündigen will. Und ein Element, ein entscheidendes Element davon ist, er ist der Schöpfer. Warum ist das so wichtig, als Adventist an Schöpfung zu glauben? So, und da brauche ich jetzt ein bisschen eure Hilfe. Es ist ja ein Seminar. Ihr kommt ja nicht her, um einfach nur Vorträge anzuhören, oder? Also jetzt helft mir mitdenken, mit überlegen. Und meine Frage ist, auch um diese Zeit, der Nullpunkt ist schon vorbei biologisch, es geht schon aufwärts, okay? Also nicht einschlafen hier. Verliere meinen Faden. Seminar, genau. Hier ist die Frage für euch. Nehmt mal die Lehre von der Schöpfung, Gott ist der Schöpfer. Sechs Tage Schöpfung gemacht. Ich nehme das jetzt so, wie es in 1. Mose 1 steht. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die nachher gerne stellen. Meine Frage ist, welche weiteren biblischen Aussagen, meinetwegen auch adventistische Lehrpunkte oder biblische Lehrpunkte, kommen euch in den Sinn, die unweigerlich verankert sind mit dem Punkt, Gott ist der Schöpfer? Und gebt noch eine kleine Begründung dazu. Ja? Sabbat höre ich da. Wer hat das gesagt? Bitte. Wieso? Richtig. Ja? Also wenn Gott sagt, wir sollen den Sabbat heiligen, begründet er es, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde. Also wenn das nicht stimmt, dann stimmt auch die Begründung für das Sabbatgebot nicht. Und dann braucht man auch keinen Sabbat. Das heißt, wer die Schöpfung untergräbt, hat die Chance, Adventisten dazu zu bringen, dass sie auch den Sabbat nicht mehr halten, oder? Ganz klar. Gut, das ist also ein enger Punkt. Was noch? Ja? Auferstehung. Wieso? Also Auferstehung ist verknüpft mit der Macht Gottes, dass er Zellen oder sagen wir mal Kohlenstoff, wenn es da ist, zusammensetzen kann, daraus Zellen macht, Leben einhauchen kann und da ist Leben da. Das hat er am Anfang gemacht, also kann er es am Ende. Hat er es am Anfang nicht gemacht, warum sollte er es dann am Ende tun? Zumindest wirft es einen gewissen Zweifel auf. Okay, also die Auferstehung. Ja. Was noch?
Das Gesetz.
Wieso?
Ohne Gesetz, wie er nicht, selbst nicht funktionieren kann, seine ganze Welt und auch nicht mit ihm verbunden sein kann.
Und mit Gesetz meinst du jetzt wahrscheinlich alles. Naturgesetz, göttliches Gesetz, Sittengesetz. Also nach diesen ganzen Regeln, von denen wir einen großen Teil in der Schule lernen, funktioniert das Leben auf dieser Erde. Und das bedeutet, wenn Gott das nicht geschaffen hat, gäbe es diese Regeln nicht. Die Evolution glaubt ja, dass diese Naturgesetze von Anfang an sind, es sei denn so diese, ich glaube, 1 von 10 hoch minus 17 Sekunden, da am Anfang gab es sie nicht. Aber ab dann gab es sie, alle Naturgesetze. Was noch? Bitte. Kurze Erklärung. Versteht ihr das als Übersetzer? Okay, dann wiederhole ich nur kurz, damit es klar ist. Also du sagst die Erlösung, wir sind, okay, hier kriegen wir jetzt ein Mikro. Wir, dann fass es doch gleich selbst zusammen.
Also in der Schöpfung hat ja Gott seinen Plan mit den Menschen festgelegt und das war ja eine Harmonie und durch die Sünde wurde das zerstört. Und die ganze Erlösung beruht ja darauf, dass der Mensch wieder zu diesem ursprünglichen Zustand zurückgeführt wird. Wenn ich also an den Ursprung nicht glaube, dann macht der Erlösungsplan keinen Sinn.
Also wenn es keine Schöpfung gab, wo setzt zum Beispiel die erste Sünde ein? Wieso dann überhaupt Erlösung? Das wird alles in Frage aufgelöst. Wisst ihr, dass das eins der schwierigsten Momente ist für Menschen, die gleichzeitig versuchen, an die Bibel zu glauben und einen Evolutionsgedanken aufrechterhalten. Die schwierigste theologische Frage ist die, wann gab es diesen ersten Menschen, der die Sünde in die Welt gebracht hat? Und die theistischen Evolutionisten haben das einfach gelöst. Die haben gesagt, Gott hat von außen eingegriffen und hat eine Seele kreiert. Bei irgendeinem Menschen einmal. Und da geht's dann los. Nachdem vorher schon der Tod war. Aber es ist ein bisschen schwierig biblisch. Ne? Da macht die Schöpfung, wie es in der Bibel steht, einen durchgängigeren Eindruck, ein logischeres Aufbau. Habt ihr noch einen Grund, wo Schöpfung mit einer anderen Lehre verbunden ist? Ich meine, jetzt haben wir schon sehr wichtige. Sabbat, Wiederkunft, Schöpfung, Gesetz. Das ist der Richard hier, oder? Ja, wartet aufs Mikro.
Ja, die Vielfalt müsste, oder wäre dann nicht da, wenn Evolution wäre, aber hätte diese Vielfalt nie müssen stattfinden und auch, wie soll ich sagen, man sagt ja von der Ding Evolution her, es ist alles, was nichtig war, ist gestorben und das andere ist geblieben und wir sehen eigentlich das Gegenteil, es sterben mehr raus und es ist abnehmend und nicht zunehmend. Mhm. Also von dem her
Vielfalt in der Welt, Augen auf und schau. Gut, gibt es auch Leute, die es anders versuchen noch zu erklären, ja, das ist klar.
Ich würde jetzt das Beispiel bringen, eben von den Hunden, also vom Wolf, wo so viele Rassen rausgekommen sind. Also das hätte der Wolf, die Schöpfung hätte eigentlich, oder die Evolution hätte nur den Wolf vorbringen müssen und nicht noch so viele andere Hundenrassen, wo wir rauszüchten können und so weiter.
Das ist so die natürliche Komponente der Schöpfung. Ja? Was fällt euch noch an theologischen Zusammenhängen ein? Ja, hier, der Benjamin, das bleibt gerade in der Reihe. Da.
Ja, einfach, dass es der Grund ist, warum wir Gott anbeten.
Ja, hast du einen Bibeltext dafür?
Ja, du hast den vorhin gelesen.
So, okay, klar. Aber schaut mal in Offenbarung 4. Nur ein paar Bibeltexte aus der Bibel, die zeigen sollen, was bedeutet es, dass Gott erschaffen hat. Offenbarung 4 ist so die Einleitungsvision zur gesamten Offenbarung. Ja, in Kapitel 1 gibt es auch eine, da kommen die Sendschreiben noch dazu. Aber in Kapitel 4 wird zum ersten Mal Gott im Himmel gezeigt. Und wenn man das so da hat, Fabian, kannst du es nur auswendig? Du weißt, dass die Frage jetzt kommt. Der hat es mal auswendig gelernt. Also, gut gemacht. Nee, das war too much on the spot hier. Wenn ihr das jetzt anschaut, was da steht, stellt euch das vor eurem inneren Auge vor, diese fantastische Anbetungsszene im Himmel. Wir dürfen für einen Schnappschuss lang Anteil haben an dem, was im Himmel geschieht, wenn Gott angebetet wird. Und wenn wir am Sabbat früh anbeten, dann nehmen wir an dieser Anbetung des Weltenkreises zu Gott teil. Wie sieht das aus? Schön strukturiert. Also es passt sicher zu den Schweizern auch ganz gut. Der da saß, Vers 3, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sard. Ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen setzten sich die 24 Ältesten mit weißen Kleidern angetan und hatten goldene Kronen auf ihren Häuptern. Vom Thron gingen aus Blitze, Stimmen, Donner und 7 Fackeln standen um den Thron herum. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich einem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron herum 4 himmlische Gestalten voller Augen vorne und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite gleich einem Stier und die dritte hatte das Gesicht eines Adlers und die vierte das Antlitz wie ein Mensch. Das war jetzt doch der dritte wie ein Mensch und die vierte wie ein Adler. Und jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel, innen und außen voller Augen. Sie hatte keine Ruhe Tag und Nacht und beten Gott an. Warum beten sie ihn an? Jetzt kommt's. Das ist eine Hymne, das ist die erste Hymne in der ganzen Offenbarung. Ganzen Offenbarung gibt es, manche zählen 18, 21, manche zählen 7 hymnische Abschnitte. Das ist die erste hier. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die zweite Hymne kommt dann in Vers 11 und auf die möchte ich hin. Die 24 Ältesten stimmen mit ein. Und für was loben sie Gott im himmlischen Gottesdienst? Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Das heißt, die Wesen, die am engsten um Gott herum sind, am himmlischen Thron, sagen, Gott ist deshalb würdig, Preis, Ehre und Kraft zu erhalten, weil er alles geschaffen hat. Das heißt, für diese Wesen ist die Schöpfung, Gott als Schöpfer, der alles entscheidende Moment, der ihn der Anbetung würdig macht. Was wäre das auch, wenn wir als erschaffene Wesen irgendwas anderes anbeten sollten als den Schöpfer? Wen beten Leute an, die nicht an Gott als Schöpfer glauben, wenn sie Gott anbeten? Gott, den Erlöser? Aber da haben wir ja gesagt, das hängt mit der Schöpfung zusammen. Gott, den Gebotegeber? Hängt mit der Schöpfung zusammen. Ich hoffe, ihr seht, wie tief integriert das ist. Gehen wir schnell ins Alte Testament. Amos-Buch. Ich liebe das Amos-Buch. Das haben wir schon studiert. Also auch ihr seid schon Experten des Amos-Buches. Hosea, Joel, Amos. Mitten im Amos-Buch gibt es 3, wir nennen das als Alttestamentler, Seinsprädikationen. Das heißt so viel wie, da steht, Jahwe ist... Und dann kommt was. Und diese 3 Seins- oder Namenspredikationen, wie sie auch genannt werden, die finden sich im Zusammenhang mit einer Idee. Das Buch Amos, da geht es ja darum, dass Gott richten will, richtig? Gott will sein Volk richten für die soziale Ungerechtigkeit, die sein Volk tut. Und jetzt schaut euch diese 3 Seinspredikationen einfach mal an. Nummer 1 ist in Kapitel 4, Vers 13. Der Zusammenhang ist, Gott will richten. Er hat da vorher 8 Gerichte aufgezählt und dann kommt dieser Satz, denn siehe, er ist's, der die Berge macht und den Wind schafft. Er zeigt den Menschen, was er im Sinn hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis. Er tritt einher auf den Höhen der Erde. Und jetzt kommt diese Namenspredikation. Er heißt Herr Gott Zebaot. Die Israeliten wissen, wie Gott heißt. Aber mit dem Namen Gottes geht etwas einher. Er ist der Schöpfer. Versteht ihr? Der Schöpfer kommt, um zu richten. Der kommt, ist der Schöpfer. Deswegen Israel, das ist der Vers davor, mache dich bereit, begegne deinem Gott, begegne deinem Schöpfer. Etwas weiter in Kapitel 5, in Vers 8, kommt die zweite Namensprädikation. Der das Siebengestirn und den Orion macht, der aus der Finsternis den Morgen macht, aus dem Tag die finstere Nacht, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf den Erdboden, er heißt Jahwe. Jahwe ist der Schöpfer. Das heißt, Gottes Namen geht mit der Schöpfung einher. Dritter Vers, und ich hoffe, so muss ich sagen, wir sollten noch verstehen, dass diese drei Verse in ganz zentralen neuralgischen Punkten im Amos-Buch stehen. Amos Kapitel 9, Vers 5 und 6 ist noch einmal eine Science-Prädikation. Schaut euch die an. Das sind die einzigen drei hier im Amos-Buch, ich meine sogar im gesamten 12-Propheten-Buch. Denn Gott, der Herr Zebaoth, ist es, der die Erde anrührt, dass sie bebt. Und alle ihre Bewohner trauern müssen und dass sie sich hebt wie die Wasser des Nils und sich senkt wie der Strom Ägyptens. Er ist es, der seinen Saal in den Himmel baut und seinen Palast über der Erde gründet, der das Wasser im Meer herbeiruft, das haben wir gerade vorher schon gelesen, und schüttet es auf das Erdreich. Er heißt Jahwe. Auch hier wird wieder Schöpfung mit dem Namen Jahwe verbunden. Was ist am Namen Jahwe so besonders? Es ist der Name, den Gott dem Mose gibt, dass er es den Israeliten sagen soll. Kennt das aus 2. Mose 3, 14 oder 2. Mose 6, 3. Der Name ist deshalb besonders, weil der Name Gottes sein Wesen beschreibt. Kennt ihr das, dass es Gottes Namen gibt, die ein Stück seines Wesens beschreiben? Also, ja, Adonai, mein Herr, Elohim, Gott über alles, Jehova, ja, wie heißt der, Jehova, Jireh, der Herr, der sieht. Gottes Namen sind immer ein Stück weit sein Wesen. Der Gottesname schlechthin im Alten Testament ist Jahwe. J-H-W-H. Und was bedeutet der? Der Seiende. Aber an diesen Stellen wird er zusätzlich mit der Schöpfung verknüpft. Weil Gott Schöpfer ist, ist er immer da. Er ist der Seiende. Er ist anbetungswürdig. Und in diesen Amos-Texten kommen alle diese drei Namenspredikationen gleich mit Gericht vor. Er ist der Richter. Also, ich schließe diesen Punkt hier an der Stelle ab. Ich glaube unter anderem, dass ich deshalb Adventist bin, weil ich daran glaube, dass Gott der Schaffende ist, der Schöpfer ist. Als Schöpfer verdient er, nicht nur verdient, er beansprucht meine Anbetung. Und er soll sie bekommen. Er ist der Einzige, der angebetet werden kann. Das führt mich eigentlich auch zum Punkt 2. Das hat mit der Schöpfung zu tun, und ihr habt es schon genannt. Gott, ich bin deshalb Adventist, weil Gott der ist, der mir Ruhe anbietet. Der Ruheanbietende. Oder als Adventisten würden wir sagen, der Sabbat schafft für uns. Das ist natürlich mit der Schöpfung verbunden. Ich würde es so sagen, ich bin deshalb Adventist, weil ich Ruhe mit Gott brauche, und zwar Ruhe von eigener Erlösung, die ich vergeblich anstrengend suche, und Ruhe in Gottes Erlösung finde. Dafür ist der Sabbat da. Der Sabbat erinnert jede Woche mich daran, nicht ich, Martin, bin es, der meine Erlösung festmacht. Es ist Gott. In ihm kann ich ruhen. Ich brauche am Sabbat nichts zu tun. Gott möchte mir da ein bisschen empfehlen, Martin, du musst nicht ständig was machen, wenn du in die Anbetung zu mir eintrittst. Das genügt. Du kannst dich eh nicht selber erlösen. Ich mache das für dich. Ich möchte dir Sabbatruhe schenken. Ist der Sabbat mit der Erlösung verbunden? Mit der Schöpfung haben wir gehört, aber mit der Erlösung auch? Bibeltext? Jawohl, 5. Mose 5. die zweiten 10 Gebote, weil ich euch aus Ägypten geführt habe, deshalb haltet den Sabbat. Ja, Sabbat ist mit der Lösung verbunden. Interessant ist sogar, wenn Jesus im Johannesevangelium Menschen heilt, das macht er ein paar Mal im Johannesevangelium. Wenn Jesus also von sich aus Menschen heilt, das ist nicht so, wie wenn die Leute am Sabbatabend dann, wenn der Sabbat rum ist, das ist interessant, wenn der Sabbat rum ist, dann kommen sie zu Jesus, dass er sie heilt. Aber wenn Jesus Menschen heilt von sich aus, dann ist es immer an einem Sabbat gewesen. Immer, ausschließlich, nur am Sabbat. So wird es berichtet im Johannesevangelium. Warum? Ja, um diese Idee weiterzugeben, der Sabbat ist ein Erlösungstag. Er befreit. Und er befreit eben auch von Krankheit. Und er befreit von Sünden. Jesus hat die Momente immer genutzt, um zu sagen, sowas wie, und sündige hinfort nicht mehr. Dass dir nichts Schlimmeres widerfahre. Sabbat ist eine fantastische Einrichtung. Kann man nicht genug betonen. Und sie ist ziemlich einzigartig für Adventisten auch. Zumindest am Samstag, dass wir da Sabbat halten. Auch die anderen denken, dass sie einen Sabbat halten am Sonntag. Ich verstehe, wie sie das argumentieren. Aber von der biblischen Argumentation her ist der Sabbat der Samstag. Das ist noch immer so. Man müsste es übertragen, damit es der Sonntag wird. Natürlich macht es uns als Adventisten aus. Ich denke an Joseph Bates, dem einmal ein Kollege die Frage stellte, als er über die Brücke des Heimatortes ging. Ihr kennt vielleicht diese Szene. Ja? Geht er über diese Brücke und dann ruft er ihm zu. Was ruft er ihm? Ruf zu, Guido.
Was gibt's Neues?
Captain Bates. Was gibt's Neues, Captain Bates? Und Captain Bates ruft da frei raus, der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn. Das ist eine neue Erkenntnis. Bates war einer der ersten neben, wie hieß der andere? Rachel Preston? Okay, ich frage den Adventgeschichtler. Ja. Der den Sabbat in die Gemeinde gebracht hat. Die Erkenntnis, der 7. Tag ist der Sabbat des Herrn. It's Saturday at that time. Gut, Sabbat. Dritter Punkt. Ich bin deshalb Adventist, weil ich an den Wiederkommenden glaube. Weil ich Sehnsucht habe, Gott zu begegnen. Deshalb bin ich Adventist. Darf ich nochmal zur Offenbarung 14, Vers 6 zurückgehen? Ich habe den Sabbat hier übersprungen, das hätte ich nicht machen sollen, aber ich hole das gleich hier nach. Und im Zusammenhang damit der Wiederkommende. Da heißt es doch nicht nur, dass er der Schöpfer ist, sondern es steht, er betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer. Diese 4 Wörter, machen Himmel, Erde, Meer, tauchen im Alten Testament nur an 2 Bibelstellen auf. 2 Bibelstellen, wo das steht. Die eine Stelle ist, ich habe mir es nebendran hingeschrieben, Psalm 146, Vers 6. Da tauchen diese 4 Wörter auf. Machen Himmel, Erde, Meer. Psalm 146, 6 ist eine Rückschau auf die Schöpfung an dieser Stelle. Klar. Die andere Bibelstelle ist 2. Mose 20, 11. Im Herzen der 10 Gebote, im Sabbatgebot. Da taucht es auf. Das heißt, die Botschaft des ersten Engels hat eine Anspielung an das Sabbatgebot. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Diese ganze große Kampfvision in Kapitel 12, 13 und 14, die im Zentrum der Offenbarung steht, da geht es grundsätzlich um Gebote und Anbetung. Um Anbetung ist keine Frage. Der Schöpfer ist ja der, der angebetet wird. Schau dir mal in Vers Kapitel 13, 4, was die Leute so alles anbeten. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und beteten das Tier an. Dann schaut er in Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, beten es, das Tier an, deren Name nicht von Anfang an der Welt geschrieben steht im Lebensbuch des Lammes. Vers 12, sie beten das erste Tier an. Vers 15, am Ende, alle, die das Tier nicht anbeten, sollen getötet werden. Dann Kapitel 14, Vers 9, wenn jemand das Tier anbetet, also tierische Anbetung hier. 14,11, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Dieses Wort anbeten wird zu einem Leitwort in Offenbarung 13 und 14, taucht ständig auf. Habt ihr mitgezählt, wie oft das auftaucht?
Nicht, aber ich habe studiert.
Aber du hast studiert. Also wie oft taucht das auf? Selbst wenn ihr von der Offenbarung nicht viel wisst, ihr könnt sicher eine Zahl nennen, die in der Offenbarung öfters auftaucht. Ja, richtig. 7-mal taucht es auf. 7-mal Anbetung. Die vollkommene Anbetung. Aber wer wird angebetet? Der Drache, das Tier, das Erste und das Bild des Tieres. Wo sind die, die sagen, wer angebetet werden soll? Das sind doch nicht die. Das ist doch Gott, oder? Und da wird dieser siebenfachen falschen Anbetung einfach eine einzige Aussage entgegengestellt. In Kapitel 14, Vers 7. Betet an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Wir haben also hier in dieser letzten Zeit, jetzt komme ich auf die Wiederkunft, denn das spielt sich ab vor Vers 14, wo dann Jesus Christus wiederkommt. Verse 14 bis 20, Wiederkunft Christi. Kurz davor kommen diese drei Engel und die haben einen Inhalt weiterzugeben. Und der erste Inhalt ist, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre und betet ihn an. Betet ihn an und nicht die anderen. Diese Anbetung, betet ihn an, ist mit dem Sabbat verknüpft. Denn es wiederholt sich diese vier Wörter. Das ist in der Offenbarung kein Zufall. Wer die Offenbarung studiert, merkt, dass sie gerne diese, wie soll man es nennen, diese Anspielungen an das Alte Testament macht. Die ganze Zeit kommen die. Und man muss das Alte Testament, meine ich, recht gut kennen, um dann an der Offenbarung zu sehen, da taucht das auf, da taucht das auf, taucht das auf. Spannend. Hätten wir Zeit, würde ich euch ein paar tolle Beispiele nennen, wo man das sieht. Aber hier ist eines. Der Sabbat macht die Anbetung aus. Deshalb sind seltsamerweise die Adventisten so darauf aus, zu sagen, der Sabbat ist so wichtig. Ich für mich bremse manches Mal so einen Adventist dann ein und sage, du hast schon recht, der Sabbat ist wichtig. Aber vergiss nicht, der Sabbat ist ein Teil der Gebote Gottes. Und es geht hier in diesen Kapiteln um alle Gebote Gottes, die angegriffen werden. Und es geht darum, dass wir als Adventgemeinde alle Gebote Gottes aufrechterhalten und bewahren. Denn das ist das, was die übrigen hier tun in Kapitel 12, 17 und 14, 12. Okay, so viel noch zum Sabbat. Christus ist der Wiederkommende. Vor seiner Wiederkunft hat er diese Botschaft, die wir verkündigen sollen, sage ich mal. Und dann will er kommen. Warum will Christus kommen? Ich weiß, dass ich mich jetzt wiederhole zur DSV-Konferenz im letzten Jahr. Ich weiß das, ich mache es trotzdem. Mir ist in den letzten eineinhalb Jahren ein Text im Johannesevangelium persönlich so wichtig geworden, dass ich es wage, dass manche von euch das zweimal hören. Das ist im Johannes Kapitel 17. Und die Frage für mich, die dieser Text hier beantwortet, ist, warum will Jesus wiederkommen? Dieser Text ist für mich deshalb wichtig geworden, im Johannes 17, so recht am Ende, weil es mich ablenkt von meiner persönlichen, egozentrischen Sicht der Wiederkunft. Ich glaube, jeder von uns kann schnell sagen, warum wir wollen, dass Jesus wiederkommt. Warum wollen wir das? Also ich will es, weil ich, ihr wisst es schon, keine Brillen mehr eigentlich haben möchte. Ich möchte mich nicht mehr spritzen müssen, bin Diabetiker. Ich möchte nicht mehr sterben. Ich weiß, das kommt einmal. Das ist sowieso der größte Feind. Ich möchte meine Schwester wiedersehen. Genau, nicht mehr alleine sein. Es gibt 100.000 Gründe, warum Jesus besser gestern als erst morgen kommt. Aber ich stelle fest, ich bin sehr egoistisch in dem, was ich will. Dreht sich alles um mich. Jesus kommt für mich wieder. Und dieser Text offenbart, was Jesus sich wünscht, warum er wiederkommen will. Das ist so, als ob ich ihn zuhöre und lausche, wenn er und der Vater miteinander reden, was sie über mich sagen. Und da hier in Kapitel 17, am Ende, da äußert er die letzte Bitte im Johannesevangelium. Ihr könnt es ja für euch selber durchschauen, ob es wirklich die letzte Bitte ist. Es ist das allerletzte, was Jesus sich wünscht im Johannesevangelium. Außer, dass er nachher sagt, mich dürstet. Das könnte man vielleicht noch als einen Wunsch interpretieren. Es ist ein Wunsch, den er an den Vater richtet. Der letzte Wunsch an den Vater. Das ist Vers 24. Es ist in einem Zusammenhang, wo nur der Vater und der Sohn miteinander sprechen. Niemand sonst hört zu. Der Erzähler macht sehr viel in diesem Kapitel, dass er nicht eingreift. Das Einzige, was der Erzähler sagt, und der macht sehr viel vorher, ist in Vers 17,1, so redete Jesus, hob seine Augen auf zum Himmel und sprach. Und dann verstummt der Leser. Er gibt nicht einmal in Kapitel 17 am Ende noch irgendwas anders wieder. Er zieht sich völlig zurück, damit wir alleine Jesus und den Vater sehen. Ja? Das ist Absicht vom Erzähler. Und dann kommt dieser Wunsch. Vater, ich will. Vielleicht muss ich da noch was dazu sagen. Die anderen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die haben nach diesem Zeitpunkt noch einen Wunsch Jesu, den sie sagen. Ihr kennt den, da geht Jesus in den Garten Gethsemane, ne? Und hat dann nochmal einen Wunsch vom Vater. Ihr wisst, was das für ein Wunsch ist? Vater, ich will, dass der Kelch an mir vorübergehe. Aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Viele Christen nehmen diese eine Szene und symbolisieren sie als die markante Szene, wo sich die Erlösung entscheidet, im Garten Gethsemane. Am Kreuz, was da passiert, ist eigentlich nur noch, weil Jesus sich im Garten Gethsemane entschieden hat, den Willen des Vaters zu tun. Ja? Ab da ist es fixiert. Die Erlösung geht ihren Weg. Aber dort hätte er noch zurückschreiten können. Also wenn man ein Bild zeichnen möchte von dem Moment, wo Jesus alles einsetzt, wo er, wie es ein Evangelist beschreibt, kein Wunder, ich glaube, es ist Lukas, wo Blutstropfen an seiner Stirn austreten, weil also offensichtlich, ihr Ärzte, helft mir, was ist da passiert? Ärzte, hast du schon mal jemanden Blut schwitzen sehen? Was passiert da, damit man Blut schwitzt? Gibt es eine Erklärung dafür?
Ich kann sie nicht geben.
Okay. Dann bin ich ganz vorsichtig und gebe lieber auch keine. Ja. Bei einem Nashorn unter Gefangensein Blut rauskam. Ich meine, in meiner laienhaften Vorstellung, kannst mich korrigieren bitte, ist das so. Wahrscheinlich ist die Anstrengung so groß, irgendwie erweitern sich vielleicht die kleinen Gefäßchen hier an der Stirn unter der Haut. Könnten die platzen unter extremer Anstrengung? Und über die Poren heraustreten, so stelle ich mir das vor. Ne? Aber vielleicht mag es ja nicht stimmen. Aber es zeigt die Intensität, die Jesus hier hat, um uns zu retten. Ja? Interessant ist, wenn man zum Johannesevangelium kommt, er erwähnt diese Szene des Betens im Garten Gethsemane, des Ringens mit keinem einzigen Wort. Und man denkt sich, Johannes, was machst du? Warum erwähnst du das nicht? Müssen die Leute das nicht wissen, wie Jesus gerungen hat? Das Einzige, was er sagt, ist in Kapitel 18 am Anfang, Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den ging Jesus und seine Jünger. Und dann kommt schon Judas daher. Hatte Johannes ein Blackout gehabt, als er das Kapitel geschrieben hat. Ich meine, er erwähnt ja auch das Kreuz, oder? Warum nicht den Garten Gethsemane? Ich glaube, dass die Erklärung darin liegt, dass er nichts mehr wollte, das von dem ablenkt, was er in Kapitel 17 geschildert hat, was keiner der anderen Evangelien hat. Das Gespräch zwischen Jesus und dem Vater im Raum. Dass er das, was in Vers 24 steht, als letzte Bitte uns mitgeben will auf den Weg. Wenn Jesus in den anderen Evangelien mit der Bitte durchgeht, dein Wille geschehe, nicht meiner, das hält ihn am Kreuz. Dann ist es im Johannesevangelium diese Bitte, die Jesus alles ertragen lässt bis zum Kreuz. So, jetzt lesen wir es aber. Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Hier ist Jesu Wunsch. Es ist sein tiefstes Anliegen. Sein Herzenswunsch ist, dass du bei ihm bist. Das hat er am Anfang dieser Abschiedsreden, Kapitel 14, auch schon ausgedrückt, einem Text, den wir alle gut erkennen. Ne? Euer Herz erschrecket nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich gesagt, ich gehe euch hin, sie zuzubereiten. Und wenn ich hingehe, sie zuzubereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Was will Jesus? Er will, dass du bei ihm bist. Und warum will er das? Damit wir seine Herrlichkeit sehen. Was passiert, wenn wir seine Herrlichkeit sehen? In den Evangelien sehen einmal drei Jünger seine Herrlichkeit. Auszugsweise. Das war dann der Berg der Verklärung. Ihr kennt die Geschichte? Was passiert mit dem vorlauten Jünger, als er am Berg der Verklärung ist? Wie reagiert er auf das? Habt ihr das gehört? Er wollte dort bleiben. Er wollte Zelte machen. Er wollte drei Zelte machen und sagt auch noch, für welche Leute, oder? Für Jesus eins, für Mose eins, für Elia eins. Und die anderen drei? Es sind ja noch drei da. Jakobus, Johannes und Petrus. Was ist mit denen? Vielleicht träume ich jetzt, vielleicht bin ich zu fantasievoll, aber ich denke mir, in dem Moment passiert genau das, was passiert, wenn man die Herrlichkeit Jesu sieht. Man verliert sich völlig aus den Augen. Man sieht nur noch Gott. Und Jesus weiß das. Er kennt auch unser Problem. Er weiß, dass wir auf uns selber immer schauen. Das macht alles Mögliche schwierig im Leben als Christ und Adventist, dass wir ständig auf uns schauen. Er möchte, dass wir auf ihn schauen, weil wir auf ihn schauen, dann schauen wir nicht mehr auf uns selber. Und der Petrus sagt das. Was war der Petrus nochmal von Beruf? Ein Fischermann. Was glaubt ihr, wo macht der Urlaub? In den Alpen oder geht er zur Adria? Oder muss ich anders sagen, geht er in die judäischen Berge, um Urlaub zu machen, oder an den See Genezareth? Ja, da braucht er nicht zweimal nachdenken, der Petrus. Und der ist jetzt hier auf einem Berg und sagt, hier wollen wir bleiben. Das ist schön. Ja, ist denn der verrückt? Nein, er ist nicht verrückt. Er sieht Jesus. Und er weiß, wenn er Jesus sieht, dann ist er dort angekommen, wo sein Zuhause ist. Vielleicht träume ich jetzt, vielleicht bin ich zu romantisch, aber ich möchte sagen, wenn wir Jesus sehen werden, wenn er kommt, dann wissen wir, wir sind daheim. Kein anderer Gedanke spielt da noch eine Rolle. Wir sind zu Hause angekommen. Und wenn du glaubst, du hast hier ein tolles Zuhause und das magst du auch haben, wart auf den Moment, wenn du Jesus siehst. Ich bin Adventist, weil ich glaube, dass Jesus buchstäblich wiederkommt. Weil ich weiß, das ist nicht mein Zuhause hier. Weil ich weiß, dass er dort beschäftigt ist, ein perfektes Heim für mich vorzubereiten. Adventist heißt ja, ich warte darauf. Also warte ich. So, jetzt haben wir drei Punkte gemacht. Er ist der Schaffende, er ist der Ruhegebende, er ist der Wiederkommende. Vier fehlen noch, aber das machen wir nach der Pause, okay?
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.